Heute ist der internationale Gebetstag für verfolgte Christen. Und das ist auch das Thema heute, wie wir auf Christenverfolgung eingehen oder reagieren können. Und ich wollte auch in Anbetracht der momentanen Situation auch in Deutschland auch auf Antisemitismus ein bisschen eingehen. Ich lese den Predigt oder den Bibeltext aus Psalm 2. Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt dehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe. Gegen seinen Messias gehen sie an. Los, wir zerreißen die Fesseln, befreien uns von ihrem Strick. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr lacht sie nur spöttisch aus. Dann fährt er sie an in glühendem Zorn und erschreckt sie durch heftige Wut. Ich habe den König gesalbt und geweiht, sagt er. Hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Nun will ich verkünden Jahwes Beschluss. Er sagte zu mir: Du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja die ganze Erde zu deinem Besitz. Du wirst sie regieren mit eisener Faust und zerschmettern wie Töpfergeschirr. Und nun, ihr Könige, kommt zur Vernunft. Lasst euch warnen, Richter der Welt, und werft euch Jahwe und zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Verehrt den Sohn, sonst wird er zornig und bringt euch auf eurem Weg um. Denn bald entflammt sein Zorn. Doch in seinem Schutz haben alle es gut. Das war Psalm 2.
The church properties are burned down.
Kirchen. Werden niedergebrannt. Bibel. Schulen, Geschäfte und andere Gebäude von Christen werden zerstört und geplündert. Wir sehen hier wirkliche Verfolgung. Viele Mädchen werden missbraucht und verprügelt. Viele von ihnen mussten um ihr Leben rennen.
Ich wurde mit Eisenketten gefesselt. Und dann begannen sie mich zu schlagen, während 700 Gefangene zusehen mussten. Ich betete: Herr Jesus, sie kennen deine Wege nicht. Vergib ihnen.
Es geht nicht darum, ob die Verfolgung aufhört oder weitergeht. Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Am 12. November ist wieder weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Tausende Gemeinden beten für verfolgte Christen in Indien und Eritrea, dass sie trotz Verfolgung die Kraft haben, die gute Nachricht von Jesus Christus in ihren Ländern zu verkündigen und zu leben. Beten Sie mit und stellen Sie sich an die Seite Ihrer verfolgten Glaubensgeschwister. Bestellen Sie jetzt das kostenlose Materialpaket mit Länderinformationen und zwei Videos zur Gestaltung Ihres Gottesdienstes für verfolgte Christen auf www.opendoors.de Gebetstag.
Danke an all die, die für uns beten. Und ich höre immer wieder auch verfolgte Christen sagen: Ich wurde zwar heftigst geschlagen, aber ich stehe fest im Glauben, weil ihr für mich gebetet habt. Eure Gebete geben ihnen Kraft.
Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen am 12. November 2023. Beten Sie mit.
Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Übersetzt Luther. den ersten Vers des Psalm 2. Heute ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. 63 Millionen Christen werden in mehr als 70 Ländern von Regierungen, von bestimmten Gesellschaftsgruppen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus bedroht, verfolgt und diskriminiert. 63 Millionen, das ist 4,5-mal die Bevölkerung von Deutschland. Im letzten Jahr sind mindestens, die Zahlen sind gesichert, mindestens 5.621 Christen nur wegen ihres Glaubens ermordet worden. Diese Zahlen sind eher konservativ gerechnet, die Dunkelziffer müsste weit höher sein. Was haben sie gemacht? Warum werden sie verfolgt? Was haben sie verbrochen? Sind sie selber schuld? Die Welt tobt gegen Gottes Volk. Am 7. Oktober 2023, vor einem Monat, war ich in Nordisrael. Zur gleichen Zeit wurde im Süden von Israel das schlimmste Massaker seit dem Holocaust am jüdischen Volk verübt. 3000 Palästinenser, Terroristen, durchbrachen die bisher sicherste Grenze weltweit. Es wurden über 1400 Menschen an einem Tag getötet. 5400 Menschen wurden verletzt. 240 Menschen wurden entführt. Gleichzeitig schoss die Terrororganisation Hamas und der Islamische Dschihad, das sind zwei verschiedene Terrororganisationen, sie schossen über 5000 Raketen auf Israel. Ganz Israel wurde verängstigt, traumatisiert. Die meisten der israelischen Opfer, ironischerweise, das waren linke Friedensaktivisten. In der Region um den Gaza gibt es ganz viele Friedensinitiativen. Es gab ein großes Festival von linken Friedensaktivisten, die Frieden und Versöhnung schaffen wollten. Von diesem Festival sind fast alle umgebracht worden. Es gibt auch viele Unternehmen, die ganz bewusst Palästinenser aus dem Gazastreifen bei sich anstellen, weil sie hoffen, Versöhnung zwischen Juden und Araber zu schaffen. Im Jahr 2022 kamen 40.000 Palästinenser aus dem Gaza über die Grenzen, die durften kommen, obwohl man weiß, da ist die Hamas in der Regierung und wir sind eigentlich noch im Kriegszustand. Die dürfen kommen und arbeiten in Israel und bekommen da bessere Löhne in der Hoffnung, dass Frieden und Versöhnung geschieht. Und dann in diesem Jahr auf einmal, man dachte, es kommt langsam Frieden, Israel ist gerade dran, einen Friedensvertrag zu schließen mit Saudi-Arabien. Dieser Überfall, das schlimmste Massaker seit dem Holocaust. Ja, seit 20 Jahren wird Israel vom Gazastreifen aus terrorisiert. Es werden immer wieder Raketen geschossen. Ich war schon öfters in Israel, habe das miterlebt. Jedes Mal, wenn ich da war, gab es Anschläge. Man hat überall Bunker. Man muss immer wissen, wo ist der nächste Bunker, wo muss ich hinrennen. Israel hat zwar ein gutes Raketenabwehrsystem, das die meisten Raketen abfängt, und trotzdem, man weiß nie. Man weiß nie, man muss immer rennen. Das Trauma vom 7. Oktober, das erschüttert noch immer viele Juden. Und das Schreckliche bei dem Ereignis ist, dass am selben Tag weltweit Menschen auf die Straße gingen. Was haben sie gemacht? Sie haben in Berlin kostenlos Baklava verteilt und gefeiert und die Flaggen des Islamischen Staates, der Hamas und der Taliban geschwungen und gejubelt, dass so viele Juden an einem Tag umgebracht wurden. Es sind nicht alle Muslime böse und nicht alle Araber böse. Ich kenne auch ganz viele Geschichten tatsächlich von Arabern in Israel, die Menschen, die Polizei wollte sie aufhalten und sie sind in den Süden gefahren und haben da Menschen rausgeholt und gerettet. Und auch jetzt kämpfen ganz viele Araber auf israelischer Seite. Und tatsächlich hat die pro-israelische Stimmung in Israel unter den Arabern seither zugenommen, weil die Hamas, weil sie gemerkt haben, was die Hamas macht, das ist nicht nur gegen Juden, das ist auch ja, gegen Menschen insgesamt. Es wurden nicht nur in Deutschland islamistische Flaggen geschwungen, sondern es wurden auch Häuser von Juden mit Davidsternen markiert. hier in Deutschland. Es wurden antisemitische Parolen gerufen und noch immer passiert das. Noch immer. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen den Gedenktag der Reichspogromnacht, wo die Nazis in einer Nacht gezielt Juden in ganz Deutschland angegriffen haben, ihre Geschäfte angegriffen haben und so weiter und so fort. Das war ein Vorbote des Holocaust 1938. Jetzt, 95 Jahre später in Deutschland, haben wir die gleichen Vorboten. Nie wieder, das ist heute. Und wir haben 2000 Jahre Anti-Judaismus und über 200 Jahre neuzeitlicher Antisemitismus. Ich wollte das nochmal kurz erklären, was ist Anti-Judaismus und was ist eigentlich Antisemitismus. Anti-Judaismus, das ist die Verfolgung von Juden aufgrund ihrer Religion. Damals, wenn sie zum Christentum konvertiert sind oder zum Islam oder zu einer anderen Religion oder zu Atheisten wurden, dann hat man sie in Ruhe gelassen. Sie durften, das war ihr Schutz, und deswegen sind viele Juden zum Christentum konvertiert und deswegen haben viele Juden heute noch Paranoia von christlicher Vision, weil sie sagen, ihr Christen wollt ja nur das Judentum zerstören, indem ihr von Jesus erzählt und wir konvertieren. Das ist der 2000 Jahre alte Anti-Judaismus. Der Antisemitismus, den gibt es erst ungefähr seit 200 Jahren. Das ist ein völkischer, rassistischer, darwinistischer Hass auf Juden. Er richtet sich nicht nur auf Juden, die das Judentum leben, sondern er richtet sich auf alle Menschen, die jüdische Abstammung haben. Selbst Leute, die nicht mal wussten, dass sie jüdische Wurzeln hatten, als man es herausgefunden hat, wurden sie verfolgt und umgebracht. Das ist nur aufgrund genetischer Abstammung. Was haben die Juden gemacht? Warum werden sie verfolgt? Was haben sie verbrochen? Sind sie selber schuld? Ja, aber Israel, das hört man ganz schnell. Israel wird angegriffen. Es geschieht ein Massaker. Ja, aber Israel. Meistens von Leuten, die die Verhältnisse in Israel gar nicht so wirklich kennen und die Geschichte von Israel auch nicht kennen. Man redet dann ganz schnell von einem Völkermord in Gaza. In Gaza lebten 1950 52.000 Einwohner. Darunter waren auch viele Juden. 2022 leben über 2 Millionen Menschen im Gazastreifen. Man redet vom Völkermord, vom Genozid im Gaza und gleichzeitig explodiert die Bevölkerung da, hat sich verachtfacht in den letzten 78 Jahren. 2005 mussten alle Juden Gaza verlassen und seitdem hat der Terror zugenommen. Ja, aber Israel, selbst pro-israelische Freunde von mir haben im Gespräch erwähnt, als ich darüber gesprochen habe, ich war da, als es passiert ist und so, und dann haben sie gesagt, aber es gibt ja ganz viele unfreundliche Israelis, oder? Ja, mag sein. Es gibt unfreundliche Israelis. Ich war in meinem Leben bisher ungefähr 2 Monate in Israel insgesamt. Und ich habe keinen unfreundlichen Israeli getroffen. Aber als Tourist wird man immer nett begrüßt, überall. Es gibt bestimmt unfreundliche Israelis und unfreundliche Juden. Da bin ich ganz sicher. Aber wenn die Ukraine überfallen wird, sagt man auch nicht, ja, aber es gibt bestimmt auch unfreundliche Ukrainer. Ja, gibt es. 100%. Es gibt auch unfreundliche Deutsche und unfreundliche Schweizer und so weiter und so fort. Darf man deswegen Juden verfolgen, weil Juden unfreundlich sind? Und sind Juden generell unfreundlicher als andere Menschen? Ich glaube nicht. In vielen Teilen wird es aber noch gesagt. Und in vielen Teilen gilt es auch für Christen. Jüdische Häuser werden seit 2000 Jahren mit Davidsternen markiert. Christliche Häuser wurden im arabischen Raum, als IS aufkam, der Islamische Staat, mit dem arabischen Buchstaben Nun markiert. Nun steht für Nazareno. für Leute, die dem Nazarener Jesus von Nazareth folgen? Warum toben die Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt, die Könige der Welt, sie lehnen sich auf und verschwören sich gegen Jahwe. Der Antisemitismus und die weltweite Christenverfolgung richtet sich nur vordergründig gegen Juden und Christen. Dahinter steckt eine geistige Dimension, eine dämonische Dimension. Der ganze Judenhass und der ganze Christenhass ist meiner Meinung nach nur dämonisch zu erklären. Die Menschen, sie richten sich nicht in erster Linie gegen Juden und Christen, sondern sie lehnen sich gegen Gott und den Gesalbten, den Messias, auf. Sie lehnen sich gegen ihren Schöpfer und Erlöser auf. Sie richten sich gegen den König der Erde. Sie hassen Gott und lassen ihren Hass an Gott, an dem Volk Gottes aus. Ja, das jüdische Volk ist bis heute noch Volk Gottes. Und die christliche Kirche, so sagt es die Bibel im Römerbrief, ist in dieses Volk Gottes eingepfropft worden. Wir sind auch Volk Gottes. Warum? Weil Gott uns auserwählt hat. Ja, er hat uns auserwählt. Aber wozu hat er uns auserwählt? Weil wir bessere Menschen sind? Nein. Die Juden und die Christen waren nie und sind nie bessere Menschen und wurden auch deswegen nie auserwählt von Gott. Gott hat uns auserwählt als ein priesterliches Volk. Und wozu ist ein priesterliches Volk da? Wozu ist ein Priester da? Die Priester, die sollen Menschen zu Gott bringen. Die Juden wurden nicht auserwählt, damit nur sie gerettet werden. Manche Christen sagen das. Im Alten Testament, da konnten nur die Israeliten gerettet werden, alle anderen nicht. Das stimmt nicht. Komplette Lüge. Ist falsch. Vielleicht habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, dass es ein Buch Ruth gibt. Ruth war keine patriotische Jüdin oder Israelin. Nein, sie war eine Moabiterin, eine Erzfeindin von Israel. Ein ganzes Buch über ihre Geschichte. Das Buch Jona handelt von einer Geschichte von Ninive, einem Volk, das gottlos ist. Und Gott wollte es zerstören und hat es aber gerettet. Sie konnten umkehren zu Gott. Sie konnten umkehren. Jona wollte es nicht. Jona dachte, die Ausländer, ich will nicht, dass Gott denen gnädig ist. Und Gott war ihnen gnädig. Die Hure Rahab, eine Erzfeindin von Israel, sie wurde zur Stammmutter von Jesus von Nazareth. Auch im Alten Testament konnten nicht Israelis Christen werden, gläubig werden, zu Gott kommen. Die Juden, das Volk Israel und die Kirche Gottes ist nicht auserwählt, weil wir besonders gut sind, weil Gott uns besonders liebt, sondern wir sind auserwählt worden, damit die gute Botschaft Gottes an alle Menschen kommt und das Volk Gottes größer wird. Das ist unsere Auserwählung. Und die Juden waren sehr oft Gott nicht treu. Und die Kirche von heute ist sehr oft Gott nicht treu. Und du und ich, wir Christen, sind sehr oft Gott nicht treu. Und Gott hat uns nicht auserwählt, weil wir so super gute Menschen und gläubige Menschen sind und weil wir Gott treu sind, sondern Gott bleibt seinem Volk treu, auch wenn wir untreu werden. Und die meisten Juden lehnen den Messias ab und sind Gott nicht treu heute im Volk Israel. Gott bleibt seinem Volk treu und viele in der Kirche lehnen den Messias ab und sind Jesus nicht treu. Aber Gott bleibt auch seiner Kirche treu. Gott hält, was er verspricht. Die Menschen, sie toben gegen Gott. Sie verbreiten Gerüchte über Juden und Christen. Manche dieser Gerüchte, die glauben ja auch selber. Ich habe auch kürzlich noch einen Vortrag gehört über eine Geschichte aus dem Neuen Testament und habe gemerkt, und der Autor hat ganz viele Dinge aufgezählt, so was wir, wie unsere Gedankenwelt so abspielt, wenn wir darüber lesen, über die Juden von damals, und habe gedacht, ja, das stimmt, diese Gedankenwelt habe ich auch, und woher kommt das? Stimmt gar nicht mit Realität überein. Sind antijüdische Gerüchte, denen ich auch glaube. Wir glauben diesen Gerüchten, sie werden verbreitet, weil der Widersacher Gottes Hass verbreiten möchte gegen Gott und sein Volk. Und dieser Hass erreicht nicht nur die Menschen da draußen, auf der Straße in Berlin, die antisemitische Parolen von sich geben, sondern sie erreicht leider auch unser Herz von uns Christen. Und auch unser Herz tobt gegen Gott. Was toben die Völker? Damit sind nicht nur die anderen Völker gemeint, sondern auch das eigene Volk. Auch das Volk Gottes tobt gegen Gott. Es herrscht nämlich ein geistlicher Krieg, ein geistlicher Weltkrieg, wo wir alle beteiligt sind gegen Gott und seinen Messias. Und weil Gott und weil wir Gott nicht täglich kreuzigen können, weil wir Jesus nicht täglich kreuzigen können, was wir am liebsten tun würden, deswegen richten wir unseren Zorn gegenüber Gott, gegenüber seiner Ebenbildung. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und wenn wir andere Ebenbilder Gottes angreifen, beleidigen, verletzen, dann liegt die tiefste Wurzel darin, weil wir gegen Gott rebellieren. Darüber könnte man jetzt noch eine größere Predigt machen, aber jeder Konflikt in dieser Welt, ob mit deiner Ehefrau, Ehemann, mit deinem Freund, deiner besten Freundin, jeder Konflikt ist deswegen da, weil wir in unserem Herzen gegen Gott rebellieren. Und auch als Christen haben wir noch Konflikte. Und das zeigt, dass wir in unserem Herzen noch nicht 100% Jesus nachfolgen, sondern immer noch rebellieren. Das ist die geistige Realität. Wir brauchen Versöhnung in unseren Herzen. Jeder Mensch braucht Versöhnung in unserem Herzen. Und deswegen ist die Antwort auf jeden Krieg, auf jeden Konflikt, auf jede Christenverfolgung, auf jeden Antisemitismus und auf jede Wut, die ich habe gegenüber anderen Menschen, die Antwort ist das Evangelium. Warum? Weil das Evangelium die Botschaft von Jesus Christus ist, der sich kreuzigen ließ, damit wir Versöhnung, Heilung und echten Frieden bekommen können. Und wir brauchen diese Botschaft. Jeder von uns braucht diese Botschaft. Nicht die Starken brauchen die Botschaft, sondern die Schwachen. Gott hat nicht die vielen klugen Menschen ausgewählt, sondern viele Kranke, Schwache, Sünder, Ungebildete. Aus Gnade, nicht aufgrund unserer Stärke, nicht weil wir so klug sind, nicht weil wir so überlegen sind, nicht weil wir so gebildet sind, hat er uns erwählt. Nein, 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 aus Gnade. Es ist Gnade allein. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Und Gott lädt uns ein, zu empfangen. Unsere Hände zu öffnen und zu empfangen. Und wie oft wüsste ich eigentlich, dass ich empfangen könnte bei Gott, aber statt meine Hände zu öffnen, verschränke ich meine Arme und bin trotzig und wütend und gebe zurück. Diejenigen, die mich nerven, die mich hassen, die mich beleidigen. Und Gott lädt dich ein und mich ein, unsere verschränkten Arme zu öffnen, zu empfangen. Wir brauchen diesen Frieden. Und dieser Friede kann nur Gott geben. Nur Gott allein. Wir haben Gott getötet, hat Nietzsche geschrieben. Und er hat recht. Wir haben Gott aus unserer Gesellschaft verdrängt. Aus unseren Schulen, aus unseren Universitäten und leider auch oft aus unseren Kirchen. Wir predigen Liebe über Politik als über Gottes Wort. Die deutschen Christen, ich nehme lieber Beispiele aus der Vergangenheit, weil da kann mich niemand dann behaften darauf, aber die deutschen Christen, weiß ich, ob ihr das kennt, es gab die Kirche, die deutschen Christen, das war in Deutschland, die Bewegung im Dritten Reich, die hat aus Jesus ein Arier gemacht, um alles Jüdische aus der Bibel zu streichen. Und von der Kanzel wurde lieber Nationalsozialismus gepredigt, als Gottes Wort, als Umkehr, als Buße. Und ich möchte alle aufrufen, verlasst die Kirchen, bei denen am Sonntag Politik statt Wort Gottes geprägt wird. Es ist egal, was für Politik, ob es Politik ist, die mir entspricht oder nicht, ob es gute Politik ist oder nicht, oder der Prediger die Partei vertritt, die ich auch toll finde oder nicht. Auf die Kanzel in der Kirche kommt Gottes Wort. Ich sage nicht, dass Christen auch Politik machen dürfen, unbedingt. Aber in der Kirche kommt auf die Kanzel Gottes Wort und nur Gottes Wort allein. Wir brauchen das Evangelium. Das ist die Lösung, die am Sonntag verkündigt werden muss in der Kirche. Wir dürfen uns auch engagieren. Wir dürfen auch sozialdiakonisch aktiv sein. Wir dürfen auch humanitäre Hilfe machen, die säkular ist. Wir dürfen auch Leute besuchen und ihnen nicht unbedingt gleich Jesus auf die Nase binden. Aber in der Kirche brauchen wir Jesus. Und wenn wir in die Kirche gehen, muss Gottes Wort auf die Kanzel. Vor 2000 Jahren war die Welt in Aufruhr. Und damals war die Welt auch Volk Gottes, das in Aufruhr war. Und Petrus und Johannes, sie redeten über Jesus und erzählten Menschen, wie Jesus uns zum Retter werden kann. Doch die Herrschenden waren aufgebracht. Sie nahmen sie gefangen, Petrus und Johannes. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Blinden, Gelähmten geheilt. Also Gott hat durch sie den geheilt. Einen Gelähmten, nicht blind. Genau, und sie nahmen sie gefangen. Und ich möchte kurz vorlesen, Apostelgeschichte Kapitel 4. Ich lese Vers 16, kannst du kurz warten. Kurz zurück. Ich lese ab 16 und dann lesen wir gemeinsam ab 23. Da reden die Beraten, die Obersten, was sollen wir mit ihnen machen? Was sollen wir mit diesen Leuten machen? Alle in Jerusalem wissen, dass sie ein offensichtliches Wunder gemacht haben. Die haben Gutes gemacht und alle wissen es. Scheiße, was sollen wir tun? Wir können es nicht leugnen. Damit aber ihre Sache sich nicht mehr weiter ausbreitet im Volk, müssen wir strengstens verbieten, in diesem Namen Jesus zu reden. Sie haben es versucht, Petrus und Johannes zu hindern. Redet nicht mit diesem Jesus. Und sie haben gesagt, wir können es nicht tun und lassen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben. Von dem zu erzählen, der Versöhnung und Heilung bringt. Wir müssen es tun, auch wenn wir verfolgt werden. Wir wollen Gott mehr gehorsam sein als den Menschen. Und dann kamen Petrus und Johannes zurück und die Gemeinde, die war auch in Sorge und Not und hat gedacht, was passiert jetzt mit unseren Aposteln? Sie kamen zurück und nachdem sie, und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen, ich lese noch ganz kurz vor, ab Vers 23, nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitchristen und berichteten alles, was die Hohenpriester und Ratelsen zu ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle gemeinsam einmütig zu Gott. Sie sagten, und das ist ihr Gebet, das wir jetzt lesen, du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unserem Vater David deinen Diener sagen lassen. Was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sie hier in unserer Stadt Herodes, ein Römer, ein Edomiter, und Pontius Pilatus, ein Römer, mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Amen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Manche Christen sagen auch, die Juden hätten Jesus gekreuzigt. Das ist Unsinn, das waren die Römer. Aber die Römer und die Juden und alle Völker dieser Welt, auch Gottes Volk, hat sich gegen Gott verbündet, es wird hier gebetet, und sich aufgelehnt. Und wie reagiert das Volk Gottes darauf? Wie können wir in guter Art und Weise auf Verfolgung reagieren, wenn Antisemitismus und Christenverfolgung sich breit macht? Mache Lobpreis. Die Christen beginnen mit: Du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Lobpreis ist nicht Lieder singen. Lobpreis ist nicht Lieder singen. Lobpreis ist, wenn man die Eigenschaften Gottes benennt und ihm dafür die Ehre gibt. Ja, Gott ist König. Man kann es auch mit Lieder singen machen. Auf jeden Fall. Aber man kann es auch mit innerem Gebet machen. Manche, die preisen Gott, indem sie innerlich beten und dabei auch noch Fahnen schwingen. Manche sind gestalterisch künstlerisch tätig zur Ehre Gottes. Manche beten durch Bibelworte. Im Lobpreis wird Gott die Ehre geben. Ihm wird die Herrschaft, die er schon hat, zugesprochen. Du allein bist König. Du hast bereits gesiegt. Wir müssen nicht zurückschlagen, weil du der Richter bist und für Ordnung sorgen wirst. Du bist König. Amen. Das ist Lobpreis. Kenne das Wort Gottes und bete damit. Wem ist es aufgefallen? Was soll das tobende Völker? Weshalb spielen sie nutzlose Pläne? Das Volk Gottes kannte das Wort Gottes. Sie sehen, ich werde verfolgt. Nichts Neues. Ich kenne das Wort Gottes. Und weil ich es kenne, wusste ich das schon. Und deswegen bin ich vorbereitet. Kenne und bete das Wort Gottes. Es reicht nicht nur am Sonntag, in den Gottesdienst zu gehen und zu hören, sondern wir müssen selber das Buch in die Hand nehmen und darin lesen. So oft wie es geht. Weil Gott uns vorbereiten möchte. Weil Gott uns verändern möchte. Und weil sie das Wort Gottes kannten und verstanden haben, konnten sie es auch auf ihre damalige Situation anwenden. Sie wussten, dass die Verfolgung von Petrus und Johannes nicht gegen Petrus und Johannes gerichtet war, sondern gegen Gott und seinen Gesalbten. Sie wussten, dass alle Menschen in Aufruhr sind und toben gegen Gott. Und deswegen wussten sie, dass wir jetzt nicht für Feuer vom Himmel beten müssen, sondern sie wussten, es ist hier ein geistlicher Kampf. Und dieser geistliche Kampf kann nur besiegt werden, indem wir das Evangelium verkünden. Was kann ich machen, wenn ich angefeindet werde? Wenn ich Antisemitismus sehe? Nehmen diesen geistlichen Kampf auf. Sie waren vorbereitet, haben es erkannt und haben gesagt, und jetzt. Und jetzt, Herr. Sieh ihre Drohung an und hilf deinen Dienern. Wir wollen diesen Kampf kämpfen. Wir wollen darauf reagieren, antworten. Die Waffen, die du uns zur Verfügung gestellt hast, wollen wir annehmen. Wir wollen den Feind besiegen. Und wer ist der Feind Gottes? Die Schlange, der Teufel, der Widersacher Gottes. Und was will der Feind Gottes? Er will, dass die Menschen nicht zu Gott kommen. Und wie können wir das verhindern, dagegen kämpfen? Indem wir Menschen zu Gott bringen. Indem wir uns gegenseitig zu Gott bringen und Menschen, die Gott nicht kennen, zu Gott bringen. Indem wir die, die uns verfolgen, zu Gott bringen. Wenn ich sie umbringe, dann gewinnt der Teufel. Wenn ich sie zu Gott bringe und sie Leben finden bei Jesus, dann gewinnt unser Herr. Und deswegen beteten sie mutig für Evangeliumsverkündigung. Hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Was würden wir beten, wenn wir verfolgt werden? Herr, bitte beschütze uns. Sorg dafür, dass wir aus dem Gefängnis kommen. Gib doch uns ein gutes und friedliches Leben. Kümmere dich um dein Volk, dass wir ruhig schlafen können, dass es uns gut geht, dass wir nicht so stark geschlagen werden. Das sind alles Gebete, die man auf jeden Fall beten darf, aber vielleicht nicht unbedingt das wichtigste Gebet. Das wichtigste Gebet haben sie gebetet. Hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Das ist die einzige Antwort, die wir in diesem Krieg haben. Das Evangelium, die gute Botschaft. Und heute ist Zeit der Christenverfolgung und heute ist Zeit des Antisemitismus. Die Christen sind die meistverfolgte Minderheit weltweit. Und ja, jetzt kann man sagen, ja, aber die Christen, Kreuzzüge und so weiter und so fort. Ja, auch Christen waren unanständig und haben dumme, schlimme Dinge getan. Und auch das Volk Israel, der Staat Israel, macht nicht nur alles richtig. Aber die meiste Zeit in der ganzen Weltgeschichte wurden die Christen überall verfolgt, obwohl sie nichts Schlimmes getan haben, sondern obwohl sie gute Dinge getan haben, und bei den Juden genauso. Deswegen ist diese Christenverfolgung und dieser Antisemitismus dämonisch, diabolisch und nicht begründbar. Und die meisten Christen dieser Welt, wir in Deutschland Gott sei Dank nicht, die werden verfolgt. Und auch wir erleben im Kleinen Verfolgung. Und nur weil Deutschland nicht so stark betroffen ist wie Indien und Eritrea, ist heute trotzdem Zeit der Christenverfolgung und des Antisemitismus. Und unsere Aufgabe ist es, dem entgegenzustellen. Nicht mit einfach schönen Worten, dass wir sagen, wir wollen keinen Rassismus, wir wollen keinen Antisemitismus, wir wollen, dass alle friedlich leben und Versöhnung und so weiter und so fort, wie das die Politiker manchmal tun und auch ganz gut ist. Aber nicht nur mit schönen Worten und auch nicht nur, indem wir Verfolgung verurteilen und an Demos gehen. Das können wir auch tun, darf auch seinen Platz haben, auf jeden Fall. Alles schön und gut, kann man machen, soll man auch machen. Aber vor allem, indem wir ins Gebet gehen und indem wir das Evangelium verkünden. Das ist unsere Hauptwaffe. Alles andere dürfen wir auch tun, aber das ist unsere Hauptwaffe. Und wir wollen dafür beten, für Mut, dass das Evangelium zunimmt, in meinem Herzen, in deinem Herzen, weil wir auch toben gegen Gott, in unserer Nachbarschaft und bei allen Völkern dieser Welt. Das Evangelium ist die Botschaft, dass es Vergebung und Heilung gibt in Jesus Christus. Die Christen damals haben auch für Zeichen und Wunder gebetet. Das wollen wir auch tun. Durch Jesus Christus gibt es Veränderungen. Wenn wir ihm vertrauen, dann gibt es echten Frieden. Dann macht er unser Leben neu. Dann befreit er uns von Fesseln und Ketten, die uns gefangen nehmen. Dann befreit er uns von Süchten, Sünden und Sorgen. Wo brauchst du Befreiung? Wo brauchst du Entfesselung, damit du Gottes gute Botschaft deinem Herzen und den Herzen in deinem Umfeld verkündest? Anfeindung gegen uns ist immer auch Anfeindung gegen Gott. Und wenn wir Anfeindung erleben, ob sie gegen Gott ist, gegen uns oder gegen andere Menschen, die zum Volk Gottes gehören, dann brauchen wir das Evangelium. Und ich möchte euch heute ermutigen, in dieser Situation das gemeinsame Gebet zu nutzen. Nicht nur das alleinige Gebet alleine, sondern wir gemeinsam. Wir wollen gemeinsam beten und kämpfen, damit Vergebung, Versöhnung und Heilung durch Gott die Herzen durchdringt. Mein Herz, dein Herz und die Herzen derjenigen, die gerade momentan sehr viel Hass haben. Und wir wollen das jetzt wirklich ganz konkret tun. Wir wollen auf das, was wir jetzt auch gehört haben aus dem Wort Gottes, reagieren, antworten. Und ich habe 3 Gebetsrunden geplant.